Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Da möchte ich Ihnen ganz gerne noch ein paar Minuten gönnen zum Nachdenken über das, was gerade im Interview der Woche gesagt wurde. Hier ist Andrea Stopp mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ein beliebtes italienisches Weihnachtslied aus Neapel. Mit dem wollen wir beginnen. Herzlich willkommen zur Sendung Sonntagsspaziergang. Du steigst herab von den Sternen, o Himmelskönig, und kommst in eine Höhle von Kälte und Eis. Das sächsische Freiberg wird gerne als Tor zum Erzgebirge bezeichnet. Seit dem frühen Mittelalter ist es Silberstadt und schmückt sich auch heute noch mit diesem Namen. Die durch Markgraf Otto den Reichen von Meißen vergebenen Silberschürfrechte, die sogenannte Bergfreiheit, machten sie seit dem frühen Mittelalter über die Jahrhunderte hinweg zu einer der bedeutendsten Städte, weit über die Grenzen der Meißener Region hinaus. Und wo Geld sitzt, da kann sich eine wohlhabende Bürgerschaft auch Kultur leisten. Und so besitzt Freiberg heute das älteste Stadttheater der Welt. Das wird im Zuge der Bewerbung der deutschen Theater- und Orchesterlandschaft vielleicht bald Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Die Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen, wird aber sehnsuchtsvoll erwartet. Katrin Kühne nimmt uns mit.
Man hört so oft Märchen von einem Mann im Mond. Nein, sie ist eine flotte Witwe, die in den Wolken thront.
Als kleiner Gruß aus dem Sommer singt Peggy Steiner die Frau Luna in Paul Linkes gleichnamiger Operette auf der Seebühne Kriebstein. Diese ist eine von mehreren Spielstätten des Theaters von Freiberg im Herzen Sachsens. Es feiert als mittelsächsisches Theater diese Saison sein 26-jähriges Jubiläum und bereits seine 229. Spielzeit.
Ich liebe das Freiberger Theater, es ist das älteste Stadttheater der Welt. Ich liebe einfach das Flair in dem Theater. Und was es so besonders macht, ist die Nähe zum Schauspieler. Also man sieht zu schwitzen und es ist auch ein tolles Ensemble. Also wir gehen gerne ins Theater.
Monika Kutsche, langjährige Leiterin des Tourismus-Services, muss natürlich als Berufsfreibergerin ihre städtische Bühne loben. Doch die gebürtige Erzgebirglerin geht privat gern in das Zwei-Sparten-Haus, das Schauspiel und Oper bietet. Und mit ihr die wohl meisten der rund 40.000 Einwohner der wohlhabenden Kreis- und Universitätsstadt. So auch Pet Hartmann von der traditionsreichsten Konditorei am Platze. Das sei bei den Einwohnern sozusagen schon genetisch bedingt, scherzt der Meister. Gern würde er öfter gehen, aber da sei die Eierschecke vor. Ohne diese geht in Freiberg nämlich nix. Rechteckig, Hefeteig, gelbe Schicht oben. Und die zarte Kruste?
Ja, das kommt durchs Backen und dass sie unten drunter auch ein bisschen weich ist. Wenn sie warm ist, wird sie so ein bisschen leicht läufrig, weich und das schmeckt dann besonders gut.
Silberstadt nennt sich Freiberg auch heute noch gern. Und das nicht nur wegen der berühmten Orgeln des wohl bekanntesten Stadtkindes Gottfried Silbermann. Die Bergfreiheit, also das Silberschürfrecht und später die Münze, haben sie seit dem Mittelalter zu einer der bedeutendsten Städte der Region gemacht. Schloss Freudenstein und prachtvolle Kirchen entstehen bereits um 1200, wie St. Petri und St. Nikolai am alten Buttermarkt. Heute dient sie als Konzertgebäude für die an das Theater angeschlossene Mittelsächsische Philharmonie. Gegenüber davon prunken die zwei Theatermasken und die Inschrift »Die Kultur gehört dem Volke« aus DDR-Zeiten über dem erst 1952 dorthin verlegten Zuschauereingang. Der Dramaturg des Hauses, Christoph Nieder, führt mich durch Werkstätten, Probe und Hauptbühne. Bereits seit 6 Jahren arbeitet dort Tontechniker Thomas Fiedler. Ist es immer noch interessant?
Ja, natürlich. Und gerade hier auch im Theater Freiberg ist das schon ein besonderer Reiz, in so einem alten Haus zu arbeiten. Und ja, macht Spaß.
Und was zählt für Chorleiter und Dirigent Peter Kubisch, besonders für Freiluftvorstellungen wie Frau Luna?
Fingerspitzengefühl von allen Seiten, würde ich sagen, ja. Dass man sich gut versteht, einfach hört, wie singen die Sänger, wie agieren sie, das merkt man ja und darauf muss man dann reagieren, das macht spannend.
Die Kulturstätte umfasst heute einen ganzen Häuserblock aus dem 17., 18. Jahrhundert, der bei der Restaurierung in der Wendezeit vollkommen entkernt worden war. Der Puppenstuben-Zuschauerraum?
Das ist natürlich vom Aufbau her mit den 2 Rängen ein historischer Zuschauerraum, ganz klein mit 300 Plätzen. Kleiner noch als andere Theater, die man heute noch so als höfische Barock- oder Rokoko-Theater hat. Aber der prinzipielle Unterschied ist eben, dass es hier nie ein Hoftheater war, sondern immer ein Stadttheater.
Ein Privatmann baut 1789-90 das Theater in den alten Häuserkomplex ein und verscherbelt es ein Jahr später bereits an die Stadt.
Da gibt es den schönen Satz in einem städtischen Protokoll, dass viel Geld müßig in der Kasse lag. Und da hat also der Stadtrat beschlossen, das sei doch besser, das Geld in, ja, kann man so modern übersetzen, das Geld in Kultur zu investieren.
Wir treffen Rita Zaworka auf der Probebühne. Die pensionierte Primadonna des Hauses hat früher von Tosca bis zu Frau Luna praktisch alle Rollen ihres Faches hier gesungen.
Ja, das kann ich mit Fug und Recht sagen. Ich bin sehr geliebt gewesen. Und es ist noch heute so, dass also die Leute kommen, ach, sie spielen mit und das, ja, doch. Ich bin Bühnenmensch und ich bleibe es bis zum Schluss, glaube ich.
Noch immer steht sie mit Leidenschaft auf der Bühne und gibt uns ad hoc eine kleine Kostprobe ihres Könnens.
Ach, eine kleine, ach, das ist Dr. Jekyll, genug ist genug, mein Herr, das ist dein Krankenhaus und kein Labor. Das ist Jekyll und Hyde, die hat nicht sehr viel, aber das, was sie hat, das ist meins.
Menschen wie die 75-jährige Sopranistin Rita Zaworka, ebenso wie all die anderen 170 Mitarbeiter aus rund 17 Nationen, sie alle tragen mit ihrem Engagement zur Lebendigkeit ihres Theaters in Freiberg bei und damit auch zur weltweit einzigartigen Vielfalt unserer deutschen Theater- und Orchesterlandschaft, der größten rund um den gesamten Globus. Thank you.
Wir gehen jetzt hier im Sonntagsspaziergang nach Peru. Da ist ja die aktuelle politische Lage nicht unbedingt stabil, wenngleich ohne heftige Ausschreitungen wie in Chile, Bolivien oder kürzlich auch in Ecuador. Der Kongress wird demnächst am 26. Januar neu gewählt wegen sich häufender Korruptionsvorwürfe gegen Kongressabgeordnete. Ist der kürzlich aufgelöst worden. Ja, Peru ist vor allem für die Inka bekannt. Dabei war die Inka-Zeit mit der Ausbreitung des Reiches vom heutigen Ecuador bis nach Chile nur eine relativ kurze Periode. Die Inka waren eben gerade an der Macht, als die Spanier eintrafen. Noch, denn das Inka-Reich war sozusagen in Aufruhr. Bürgerkriege anderer indigener Gruppen innerhalb des Reiches sowie innerfamiliäre Konflikte hatten die Allmacht des Inka-Herrschers bereits destabilisiert. Und das passte den Spaniern gut. Die Schlacht von Cajamarca, dort gehen wir jetzt hin, war eines der Schlüsselereignisse, das den Spaniern den Weg für die Conquista, die Eroberung des lateinamerikanischen Kontinents, ebnete. Wer das alles weiß, meine Kollegin Margit Atzler weiß das alles. Sie ist auf dem Kontinent schon lange und intensiv unterwegs, hat Dokumentarfilme dort gedreht, mehrere Reisen über längere Zeitabschnitte gemacht in Chile, Bolivien und eben Peru. Wir dürfen mit ihr reisen.
Cajamarca. Caja es la helada, la temperatura baja que quema las plantaciones y marca es lugar. Entonces Cajamarca quiere decir lugar de las heladas.
Cajamarca. Der Name der peruanischen Stadt setzt sich in der alten Inka-Sprache, dem Quechua, aus zwei Wörtern zusammen, erzählt Manuel Portal Cabellos. Caja bedeutet so viel wie eiskalt oder frostig, erzählt er. Und Marca hieße Ort. Cajamarca liegt im Norden Perus in den Anden. Als der Inka-Herrscher Tupac Yupanqui um 1470 die Region eroberte, musste er zu seinem Bedauern feststellen, dass es schwer war, die fruchtbaren Böden zu bewirtschaften. Der Wetterumschwung zur Regenzeit machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Die gesamte Saat wurde mit einem Schlag unbrauchbar. So erhielt die Region mit ihrer Hauptstadt den Namen Frostiger Ort. Frostig wird es tatsächlich, sobald abends die Sonne untergeht. Schließlich liegt die Stadt Cajamarca auf über 2700 Metern. Cajamarca war schon für die Inkas von strategischer Bedeutung. Hier kreuzten sich die wichtigen Verbindungswege von Nord nach Süd sowie von der Pazifikküste hinauf in die Anden und weiter nach Chachapoyas. Manuel Portal Cabellos ist Fremdenführer. Ein hagerer Mann mit sanften, dunklen Augen. Durch seine Arbeit als Fremdenführer ist Manuel viel auf den Beinen. Seine 75 Jahre sieht man ihm nicht an. Manuel Portal Cabellos stammt aus einem kleinen Ureinwohnerort, 30 Kilometer von Cajamarca entfernt. Studiert hat er nicht, aber die Originalschriften der Chronisten hätte er gelesen. Das glaube ich ihm gern bei seinen detailreichen Erzählungen über die Geschichte Cajamarcas. Die Bedeutung von Cajamarca hängt eng mit den Goldvorkommen in der Region zusammen. Bereits vor 3000 Jahren bauten die Vorfahren der Inkas Edelmetall ab. Dazu verwendeten sie das quecksilberhältige Zinnober oder wie heute reines Quecksilber.
Creo que los Incas y antes de los Incas los pueblos andinos entendieron el valor del oro, que es un metal no maleable.
Die Menschen in den Anden kannten den Wert des Goldes. Es ist robust. Es glänzt und es kann Jahrhunderte bis Jahrtausende unter der Erde sein, ohne seinen Glanz zu verlieren. Es wird nicht beschädigt, nicht durch Wasser oder durch Feuer. Es schmilzt erst bei sehr hohen Temperaturen. Aus einer Unze Gold kann man eine Folie von 28 Quadratkilometern Oberfläche herstellen. Oder einen 10 Kilometer langen Faden. Das sind die physischen Qualitäten von Gold. Für die Indigenen war es außerdem heilig.
Pero los pueblos andinos le agregaron otro valor, el valor sagrado.
Sich in Gold zu kleiden, war lediglich dem gottgleichen Herrscher vorbehalten. Mit dem Eintreffen der Spanier änderte sich dies. Materieller Reichtum durch Gold war der Hauptantrieb für Francisco Pizarro und seine Männer. Der Inka-Herrscher Atahualpa hatte sich auf der Flucht vor dem Eroberungszug der Spanier nach Cajamarca zurückgezogen und wurde just Opfer eines Hinterhalts. Die Spanier behaupteten, Atahualpa zu ehren ein Fest abhalten zu wollen, auf Geheiß des spanischen Königs. Während Pizarro sich auf das Treffen mit Atahualpa vorbereitete, genoss Atahualpa 6 Kilometer entfernt von Cajamarca Stadt in seinem Lieblingsferienort Baños die heißen Thermalquellen. Baños gehört heute zu einer der Attraktionen bei einem Besuch in Cajamarca. Viele Touristen wollen wie die Inkas in dem heißen, schwefelhaltigen Wasser baden. Es gibt sogar ein überdachtes steinernes Becken, in dem angeblich schon der Inka-Herrscher badete. Die Thermalbäder sind auch bei den Bewohnern von Cajamarca sehr beliebt. Viele Häuser im Örtchen Baños verfügen über einen eigenen Zufluss für Thermalwasser. Wer diesen Luxus nicht hat, der bekommt am Kassenschalter am Eingang zu den Baños, den Bädern, eine Nummer. Mit dem Zettel in der Hand heißt es zunächst warten, bis die Nummer auf dem Zettel aufgerufen wird. Die Wasserbecken befinden sich in voneinander abgetrennten Räumen und sind jeder durch eine eigene Tür zu betreten. Das Wasser wird über ein dickes Rohr eingelassen. 30 Minuten darf man das Becken benutzen, bevor der nächste Besucher an der Reihe ist. Haustiere dürfen keine mitgenommen werden, steht auf einem Schild mit der Hausordnung in Spanisch und Englisch. Wäsche waschen ist auch verboten. Das Bad in den warmen Wasserbecken ist zwischen den vielen Stationen beim Reisen eine Wohltat. Zurück nach Cajamarca geht es mit Taxi oder Mikro, dem überfüllten Kleinbus, in dem der Erholungsfaktor der Thermalbäder rasch schwindet. Der Inka-Herrscher Atahualpa wurde in seiner goldenen Sänfte zu den angeblichen Feierlichkeiten ihm zu Ehren nach Cajamarca getragen. Sein Gefolge ging zu Fuß die etwa 6 Kilometer. Atahualpa und seine Leute waren angetrunken und nicht zum Kampf gerüstet, als sie im Zentrum von Cajamarca eintrafen. Eine Heerschar von 4.500 Spaniern und Indios aufbegehrender Stämme aus dem Norden des Inka-Reiches überfiel den Festzug. Francisco Pizarro ließ Atahualpa festnehmen. Für seine Freilassung bot Atahualpa dem Spanier Gold und Silber. 3 Räume voll. Pizarro willigte ein und Atahualpa kam frei. Wenige Monate später, im Winter 1533, wurde Atahualpa dennoch hingerichtet. Gold liegt auch heute noch im Mittelpunkt des Interesses ausländischer Investoren in der Region.
Alle Berge von Cajamarca enthalten Gold. Wir befinden uns hier im Krater eines ehemaligen Vulkans und der ist voll mit Gold. Natürlich kann man das nicht abbauen, hier mitten in der Stadt. Wo viele Menschen leben, ist kein Bergbau möglich. Aber wir wissen, dass 100% des Gebiets von Cajamarca voll ist mit Gold, Kupfer und Silber. Darum sind auf den Bergen dort drüben auch die Minen.
Die Erklärungen von Fremdenführer Manuel sind bunt ausgeführt, sehr detailreich und sicher nicht immer wissenschaftlich belegbar. Doch wie auch immer er es ausdrücken mag, in einem Punkt hat Manuel zweifellos recht. In der Region Cajamarca gibt es heute noch riesige Goldvorkommen. Und das zieht auch ein paar hundert Jahre nach den Spaniern ausländische Finanziers an. Yanacocha. Das größte offene Goldbergwerk des amerikanischen Kontinents und eines der profitabelsten weltweit. Yanacocha befindet sich 1,5 bis 2 Stunden entfernt von Cajamarca Stadt und hat alles verändert.
Bueno, Cajamarca ha tenido un cambio muy drástico hace unos 20 años.
Cajamarca hat in den vergangenen 20 Jahren einen drastischen Wandel vollzogen. Bevor der große Bergbau hier anfing, war Cajamarca eine kleine Stadt mit ein paar Familien. Alle kannten einander. Es gab eigentlich nur das historische Stadtzentrum, wo alle wohnten. Der Bergbau brachte Leute von überall her und die Stadt begann völlig unkontrolliert zu wachsen.
In einer Expansion, aber totalmente desordenada.
Eduardo Caballero führt ein kleines Familienhotel in der Altstadt, das Hatuchai Inca Apart Hotel. Das Hotel ist für Eduardo und seine Frau Veronika mehr als nur eine Einkommensquelle. Die Leute sollen sich zu Hause fühlen. Das fällt nicht schwer bei dem herzlichen Willkommen in dem liebevoll restaurierten Kolonialgebäude mit buntem Blumenschmuck. Das Hotel befindet sich in einer ruhigen Straße ohne Autoverkehr im Stadtzentrum am Fuße eines Hügels mit Aussichtspunkt, dem Mirador Santa Apollonia. Schnaufend erklimme ich am ersten Tag die Stufen in der Wohnstraße zum Hotel. Die Lage auf 2700 Metern macht sich bemerkbar. Es heißt viel Wasser trinken und Coca-Tee als Vorbeugung gegen die Höhenkrankheit. Es sind nur ein paar Gehminuten zur Plaza de Armas, dem Hauptplatz, der in allen kolonialen Städten nach dem gleichen Prinzip angelegt ist. In der Mitte ein Brunnen, den grüner Rasen und ein paar hohe Bäume umgeben. Ein paar Bänke als Sitzgelegenheiten, die sich gut dafür eignen, vorbeigehende Menschen zu beobachten. An der Nordwestseite der Plaza die prächtige Kathedrale und ringsum meist zweistöckige Kolonialgebäude in verschiedenen Farben mit Holzbalkonen, in denen sich kleine Läden oder Reiseagenturen befinden, die Erkundungstouren in die Umgebung anbieten. Die Felsformation Cumbemayo war für die Inkas ein heiliger Ort. Die Ventanas de Octusco dienten als Grabstätte oder Getreidespeicher oder beides? Man weiß es nicht genau. Im Unterschied zur Stadt Cusco, dem Tourismus-Hotspot, werden Touristen nicht ständig von Verkäufern angequatscht, höchstens von vereinzelten Bettlern in Lumpen gekleidet, die im Zentrum auf ein paar Soles hoffen. Das monatliche Durchschnittseinkommen in Peru betrug laut Angaben der Weltbank 2018 umgerechnet weniger als 500 Euro. Für Europäer ist es kaum vorstellbar, in welch ärmlichen Verhältnissen ein Teil der Bevölkerung lebt. Der Anblick der Bettler lässt ihre Lebensumstände erahnen. Eduardo Caballero nimmt sich persönlich Zeit für seine Gäste. Man solle sich in seiner Heimatstadt wohlfühlen. Manchmal fährt er einen auch in seiner Camionetta durch die Gegend und erzählt über das Leben der Einheimischen. Cajamarca hätte viel Potenzial, touristisch wie für seine Bewohner. Vor allem die gegenwärtige Entwicklung im historischen Zentrum bereitet Eduardo Sorge.
In unos dos, tres años empezaron dos o tres discotecas. Actualmente han surgido como 30.
Innerhalb von 2-3 Jahren haben an die 30 Diskotheken eröffnet. Keine hat eine Lizenz. Das Kulturamt hat erklärt, dass es im Stadtzentrum von Cajamarca keine Diskotheken geben darf.
Totalmente prohibido y normado.
Wir setzen uns dafür ein, dass sie so rasch wie möglich wegsiedeln.
Se reubiquen estas discotecas lo más pronto posible, así que en ese trabajo estamos ahora.
Mit wir meint Eduardo einen Nachbarschaftsverein, mit dem er sich für den Erhalt des historischen Zentrums einsetzt. Das Problem seien nicht nur Lärmbelästigung oder die Anfälligkeit der alten Gebäude. Es sind Folgeerscheinungen wie Drogen, Raufereien, Prostitution, Verschmutzung, kurz der respektlose Umgang mit der alten Stadt und ihren Bewohnern, die Eduardo und seinen Nachbarn ein Dorn im Auge sind. Die Stadt zieht weg. Personen mit Machtbefugnissen füllen lieber ihre eigene Taschen. Eduardo glaubt, dass ein Status als UNESCO-Weltkulturerbe die historische Altstadt von Cajamarca retten könnte.
Es una ciudad con calles hermosas, es una ciudad con iglesias. La gente realmente de la ciudad es buena.
Cajamarca ist eine Stadt mit hübschen Straßen und vielen Kirchen. Die Menschen sind liebenswürdig. Aber wenn wir unseren kulturellen Wert verlieren, unsere Identität, dann können wir nicht mehr authentisch sein. Die Diskotheken haben nichts mit unserer kulturellen Identität zu tun. Wir bräuchten stattdessen Lokale, die unsere Kultur repräsentieren. Wir sind umgeben von Sehenswürdigkeiten. Die Stadt ist voll mit kulturellen Schätzen. Dem sollten wir Raum geben, damit wir den Besuchern zeigen können, wer wir sind und was uns ausmacht.
Brindar a todas las personas que nos visitan nuestra identidad y lo que somos, ¿no? Thank you.
Ja, danke, Margit Atzler aus Peru. Bis zu den Nachrichten passt gerade noch ein Kinderlied aus Russland rein. Sie erinnern sich an den letzten Sonntagsspaziergang. Auf vielfachen Wunsch nochmal das Tannenbäumchen.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Weiter mit Andrea Stopp am Mikrofon, weil wir ja gerade den Moskauer Kinderchor noch einmal hörten. Am letzten Sonntag hatte ich ja Gäste aus aller Welt hier im Studio. Und ich möchte mich für die ganze Post bedanken, die anschließend bei uns eingelangte, herausgegriffen die Weihnachtskarte von Frau Kursur und die schöne Ansichtskarte von Ursula Schulze. Meine Gäste hatten ja aus ihrer jeweiligen Heimat berichtet. Nun hören wir die erzgebirgische Nationalhymne, wenn man so will, Vergiss die Heimat nicht.
Thank you.
In alten Zeiten war es der Weihnachtsbaum, der schlicht mit Kerzen, Sternen, vielleicht auch mit Lebkuchen dekoriert war. Heute leben ganze Industriezweige von Weihnachtsdekorationen. Die Christbaumkugel, so sagt man, stamme aus thüringischen Glasbläsereien aus dem Erzgebirge, hat ebenfalls eine Weihnachtsdekoration den Weg in die große, weite Welt geschafft. Das ist das kleine Holzmodell einer Kirche. Zur Überraschung vieler, diese Kirche gibt es natürlich lebensgroß und echt in Seifen. In der Adventszeit ist die reale Seifener Bergkirche der Inbegriff von Weihnachtsbrauchtum jeder Art. Rudi und Rita Schneider nehmen uns nach Seifen mit.
Kalter Wind und dicke Schneeflocken verwehen den Klang der Mittagsglocke der Kirche in dem kleinen Dorf Seifen im Erzgebirge, nahe an der tschechischen Grenze, dessen Einwohner bis Mitte des 18. Jahrhunderts vom Zinnbergbau lebten. Auf der anderen Seite der Republik, wo der Kohlebergbau das Leben der Menschen bis vor einem Jahr prägte, erzählte uns Rainer van Lück davon, wie ihn diese Kirche im Erzgebirge überraschte, als er eine Reise nach Seifen unternahm.
Das war so ein bisschen unwirklich, muss ich sagen. Ich habe jetzt gar nicht gewusst, dass es diese Kirche, dass es die real gibt. Ich habe sie zwar in Spielzeug x-mal gesehen, aber nicht in real. Und es war tatsächlich so, wie man sie findet, dieses achteckige Kirchengebäude, was wir dann da vorgefunden haben.
Die achteckige Seifener Kirche. Bevor wir sie besuchen, wollen wir erkunden, warum diese Kirche, die 1779 geweiht wurde, einer der berühmtesten Weihnachtskirchen der Welt wurde. Heinz Seidler war lange Zeit Bürgermeister in Seifen. Von seinem Wohnzimmer hat man einen traumhaften Blick über das Dorf, aus dessen Dächerlandschaft der Turm der Kirche malerisch herausragt.
Vom Grundaufbau ist die Seifener Kirche ähnlich der Frauenkirche, aber viel, viel, viel also einfacher, schlichter und eine evangelische Kirche. Die Frauenkirche hat auch 8 Säulen, wo der Turm drauf ist. Die Seifener Kirche hat das auch. Und mit Orgelembos auch wieder 8. Nun ist es eine weltbekannte Kirche geworden. Und ich denke, da haben unsere Seifener Spielbahnmacher einen entscheidenden Anteil, dass es so bekannt ist. Die haben es nämlich überall hingeschickt.
Die handwerkliche Schnitzkunst der Seifener, so erzählt Heinz Seidler weiter, entwickelte sich aus der Tatsache, dass der Zinnbergbau im Winter ruhte und die Bergleute während dieser Zeit allerlei Dinge aus Holz herstellten, um ihren Lebensunterhalt zu verbessern. Eine der unzähligen Dinge, die sie herstellten, war die Seifener Kirche, die dann tatsächlich ihren Weg in die ganze Welt fand.
Ich habe einen Bergfreund, der war auf Hawaii. Er war dort und schickte eine Kirche ähnlich unserer Seifnerkirche. Und in der Beschreibung auf Englisch steht drauf, der Seifner nachgebildet. Auf Hawaii. Es verrückt.
Auf der Spur dieser Modellkirche besuchen wir Günter Flath, der uns in seiner kleinen Werkstatt einen Steinwurf neben der echten Kirche hereinbittet. Seine Familie stellt diese Kirche nun bereits in der 5. Generation her. Und Günther erinnert sich an seine Kindheit, als die Drechselbank noch von Hand, nein, von den Füßen betrieben wurde.
Eine Fußdrehbank hatten wir zu Hause. Wir konnten ja nicht hoch. Da haben wir einen Stuhl genommen, standen auf dem Stuhl. Und zwei Geschwister haben dann die Drehbank in Betrieb gesetzt. Die haben getreten und einer durfte dann oben immer drehen. Und da waren wir ja 5, 6 Jahre, da haben wir schon Figuren gedrechselt. Das war für uns Alltag, das hat uns Freude gemacht.
Günthers Augen funkeln spaßig, während er erzählt und gleichzeitig kleine Teile an der Schleifmaschine poliert. Und das mit stolzen 87 Jahren. Wir verabschieden uns von Günther und wandern nun im trockenen Schnee die wenigen Meter zur echten Kirche. Achteckige Form der Kirche hat den Vorteil, dass sich die Sitzbänke und die beiden Emporen nahezu rund um den Altar und das Taufbecken gruppieren. 4 filigrane Kronleuchter aus böhmischem Kristallglas und 2 Kronleuchter aus Holz, die man hier Seifener Spinnen nennt, spenden eine wunderbar warme Beleuchtung. Warm im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie sind immer noch mit echten Kerzen bestückt. Der Herr der Kerzen ist Eugen Richter.
Also wenn alle Kerzen und ich alleine bin, hab ich schon eine halbe Stunde zu tun ungefähr. Also 130 Kerzen. Bis 1959 war die Seifnerkirche nur eine Lichterkirche. Also kein Strom in der Kirche, war nur mit Kerzen im Erhalt, die Kirche.
So viele Kerzen. Sie erzeugen ein wunderbar warmes Licht. Aber manchmal wird es zu warm, weiß Kirchenverwalter Hans-Jürgen Meyer zu berichten.
Es ist mal passiert, dass am Christbaum mal sich ein Ast einer Kerze entzündet hat. Damals hat man noch richtige Kerzen aufgesteckt. Jetzt haben wir Teelichtkugeln. Also das heißt Glaskugeln mit einem Ausschnitt und da ist ein Teelicht drin. Und da kann das nicht mehr passieren. Aber damals, aber das waren Diensthabende, ganz beherzt Kirchvorsteher, die da gleich, oder Lektoren, die da gleich zur Sache gegangen sind und haben das abgelöscht.
Genau gegenüber vom Altar thront die Orgel, die gerade vom Pfarrer der Kirche, Michael Harzer, gespielt wird. Er hat das Orgelspielen bereits als Kind an der Silbermann-Orgel in Zöplitz gelernt.
Unsere Orgel der Bergkirche ist 1873 erbaut worden. Es hatte vorher eine ältere kleine Orgel gegeben, aber vielleicht nur mit 5, 6 Registern. Die erwies sich als zu klein, war außerdem oft defekt, sodass dann der Auftrag an die Gebrüder Poppe erging. Damals von den sächsischen Orgelbauern sehr bekämpft. Die wollten natürlich keine thüringischen Orgelbauer hier haben. Und Poppes hatten aber eben das günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis, würden wir heute sagen. Bauten eine Orgel mit 16 Registern, spielbar von 2 Manualen und Pedal mit mechanischer Traktur. Insgesamt mit 1053 Pfeifen. Und man hört also, wenn man die Orgel spielt, auch so dieses Klappern. Das sind diese langen Holzstäbe, die dann die Klappen an den Pfeifen öffnen.
Das Besondere dieser Orgel ist das Zimbelsternregister. Wenn es besonders feierlich klingen soll, dann erklingt der Zimbelstern. Das sind 3 kleine Glöckchen, die im Orgelwerk angeschlagen werden. Außen am Prospekt dreht sich dann ein Schmuckstern und das hört sich so an. Wir folgen weiter der Spur der Musik, denn Musik ist ein wichtiges Element der Verkündigung in Seifen. Wenn wir schon auf der Empore bei der Orgel sind, dann können wir auch gleich weiter in den Glockenturm klettern, denn Glocken sind auch Musikinstrumente.
Die Glocken wurden 1919 in Bochum gegossen, nachdem die alten Bronzeglocken 1917 für Rüstungszwecke vernichtet wurden. Das heißt, die 2 größeren Glocken wurden auf dem Turm zerschlagen. Da haben wir noch ein kleines Stück der großen Glocke, was der damalige Pfarrer oder Kirchner aufgehoben hat. Das restliche Metall wurde dann eingeschmolzen zur Waffenherstellung, diese Glocken von 1849. Und man brauchte also neue Glocken. Ein Fabrikbesitzer aus Seifen, Theodor Morgenstern, der draußen am Friedhof auch begraben liegt, der hat dann die neuen Glocken wesentlich mitbezahlt. Und 1920 wurden sie dann auf den Turm gezogen. Die Stahlglocken klingen etwas härter, aber es ist für uns doch auch ein sehr, sehr vertrauter Klang. Und als 2010 die Entscheidung stand, machen wir neue Bronzeglocken oder belassen wir diese Glocken, da gab es einmal in der Gemeinde ganz viele Stimmen, die gesagt haben, das ist Seifner Geschichte, die müssen wir behalten. Diese Stahlglocken halten auch recht lang, können durchaus ohne weiteres noch 100, 150 Jahre läuten.
Menschlichen Stimmen sagt man mitunter nach, sie würden so rein wie Glocken klingen. Für diese trifft das offensichtlich zu. Musik. Das sind Seifener Kinder der Korrendesänger. Es gibt wohl in Seifen kaum jemanden, egal wie alt, der nicht in der Korrende gesungen hat. Selbst Martin Luther und Johann Sebastian Bach waren Korrendesänger in Eisenach. Die Sänger tragen einen bodenlangen schwarzen Talar mit weißem Kragen und einer in der Gruppe trägt den großen, goldleuchtenden Stern. Die Korrende gibt es selbst als Holzpüppchen vor den Modellkirchen. Eleonore, eines der Korrendemädchen, klärt uns auf.
Wir sind einfach so eine Art christlicher Kinderchor und wir sind eigentlich das ganze Jahr über aktiv, also vor allen Dingen sonntags früh im Gottesdienst. Das machen wir an den Adventssonntagen immer, also dann abends von um 4 bis um 7 laufen wir eben so durch Seifen und versuchen den Leuten einen kleinen Adventsgruß zu bringen.
Matthias Ulbricht ist 33 Jahre alt, heute sind seine Kinder in der Korrende und er erinnert sich noch gut, was beim Häuserlauf auch mal passieren konnte, als er noch in der Korrende war.
Wir haben natürlich unseren Spaß zwischen den Häusern auch gehabt, Schneeballschlacht, Mütze verstecken, Mütze voller Schnee, Handschuh voller Schnee, sind alles Sachen, die man eigentlich der Korrende heute und meinen Kindern nicht verrät.
Für die Besucher der Kirche ist es natürlich ein besonderes Erlebnis, nicht einfach nur bei dieser schönen Musik zuzuhören, sondern mitsingen zu dürfen, erinnert sich Rainer van Lück im Rückblick auf seinen damaligen Besuch.
Mitsingen da, das hat so einen Spaß gemacht. Es war so stimmungsvoll, so echt, möchte ich mal wirklich sagen, wie ich das hier bei uns im Westen vielleicht nicht so oder anders erlebe. Es war so authentisch, Weihnachten authentisch.
Und Rainer ließ das schöne Weihnachtserlebnis nachklingen, ohne zu ahnen, dass es noch nicht zu Ende war.
Dann sind wir rausgegangen nach dem Gottesdienst und waren irgendwie noch ganz erfüllt davon. Und dann fingen eben auch noch die Turmbläser an zu spielen. Das war wirklich das Highlight dann, ne? Das muss man sagen.
Der Enkel von Günter Flath, den wir ja schon in seiner Werkstatt kennengelernt haben, ist Stefan Kaden. Er ist Leiter des Posaunenchors, der dann dort oben auf dem Kirchturm nicht nur die wunderbaren Posaunenklänge nach unten wehen lässt, sondern mitunter auch mit dem Wetter dort oben kämpft.
Also was wir schon mehrfach erlebt haben, das ist, dass es so kalt war, dass wir schon nach 2 Litern wieder aufhören mussten, weil die Instrumente der Reihe nach sich verabschiedet hatten, im Sinne von, dass einfach die Ventile nichts mehr zu greifen gingen oder auch bei der Posaune der Zug festgefroren war. Wir aber erleben auch regelmäßig, dass die Besucher und die Gäste, die uns hören, auch klatschen und sehr freudig gewogen sind. Das spürt man einfach auch oben auf dem Turm und das macht dann auch selber sehr viel Freude.
Abschließend, nachdem wir schon auf den Turm gestiegen sind, schauen wir noch einmal ganz nach oben. Genau an dem Tag, als wir dies alles in Seifen aufgezeichnet haben, traf das im Allgäu restaurierte und neu feuervergoldete Turmkreuz wieder in Seifen ein. Dirk Meyer ist Goldschmied und Restaurator aus der Nähe von Lindau am Bodensee und er ist einer der letzten, der die Feuervergoldung so großer Objekte realisieren konnte.
Auf dem Kreuz sind jetzt ungefähr 34 Gramm Feingold drauf und das Kreuz habe ich dann so ein bisschen matt gelassen und Teile hochglänzend poliert und dann bin ich hergekommen und habe das Kreuz hier nach Seifen gebracht. Weil ich war noch nie in Seifen und wollte mir diese kleine Stadt nochmal angucken, die so eigentlich so berühmt ist.
Nach Weihnachten wird es dann wieder an seinem alten Platz oben auf der Seifener Bergkirche montiert und den Menschen im Ort und den Besuchern aus aller Welt davon künden, dass dieses Kleinod im Erzgebirge nicht nur eine Spielzeugkirche ist, sondern bewundernswerte Realität.
Das Bergwerk wollen wir preisen, ein Renaissance-Lied von Melchior Frank um 1600 über den Silberbergbau. Gespielt und gesungen hat die Musica Freibergensis. Für jeden Zugreisenden, der das erste Mal von Hamburg nach Kopenhagen fährt, ist das ein ganz interessantes, witziges Schauspiel. Auf der Ostseeinsel Fehmarn fahren die Eurocities ganz langsam ein in den Bauch einer Fähre. 45 Minuten lang dauert die Überfahrt ins dänische Rødby. Zeit genug, um zusammen mit anderen Passagieren überteuerte Pommes zu essen oder einfach eine Dose dänisches Bier auf dem Sonnendeck zu trinken. Aber damit ist seit dem Fahrplanwechsel vor wenigen Tagen Schluss, weil ein Tunnel gebaut wird, wurde am 15. Dezember die traditionelle Vogelfluglinie eingestellt. Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Johannes Kulms ist für uns in den letzten Eurocity von Hamburg nach Kopenhagen gestiegen. Und er hat den Abschied von einer europäischen Eisenbahngeschichte festgehalten. Schade eigentlich.
Es herrscht mal wieder der ganz normale Wahnsinn eines Adventswochenendes. Auf dem Südsteig des Hamburger Hauptbahnhofs laufen sich die Leute beinahe um. Die mächtige Anzeigetafel kündigt an diesem 14. Dezember 23 Züge innerhalb der nächsten Stunde an. Darunter auch den Eurocity 39 nach Kopenhagen, der um 17.28 Uhr von Gleis 8 gehen soll. Sonst steht dort nichts. Die App der Deutschen Bahn empfiehlt für den Zug eine Sitzplatzreservierung und informiert, dass in Dänemark wegen Bauarbeiten 2 Halte entfallen. Aber sonst steht auch dort nichts weiter. Anders die Fahrplanauskunft der Schweizerischen Bundesbahn. Sie hat zu den ganzen Infos zum Eurocity 39 noch 2 Worte hinzugefügt. Vogelfluglinie Farewell. Das Ende einer europäischen Bahnära scheint also still und leise daherzukommen. Doch unten, am Gleis 8, stehen ein paar Menschen, die das nicht hinnehmen wollen. Es sind Zugfans aus Irland, Norwegen, Deutschland und aus den Niederlanden, die mit ihren Kameras warten. So wie Aram Wissers, der extra aus seiner Heimatstadt Utrecht angereist ist, um ein letztes Mal auf der Vogelfluglinie von Hamburg nach Kopenhagen zu reisen.
Ja, was Besonderes ist, ist, dass der Zug noch auf der Fähre geht. Und das gibt es nur noch auf 2 andere Strecke in Europa. So ja, das ist etwas Besonderes.
32 Länder hat er bereits per Zug erkundet. Bahnfahren sei doch die beste Reiseart, findet der 32-Jährige.
Bahnfahren ist wirklich Reisen. Im Flieger, du steigst auf, Wolken, 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 du kommst wieder runter und du bist in komplett anderer Welt. Mit der Bahn ändert sich die Welt, ändert sich die Leute, während der ganzen Strecke. Und das ist für mich wirklich Reisen, das gefällt mir.
Die Vogelfluglinie ist der kürzeste Weg zwischen Hamburg und Kopenhagen. Ermöglicht wird sie durch die Fähren zwischen Puttgarden auf Fehmarn und dem dänischen Rødby. Als die Schiffsverbindung am 14. Mai 1963 eingeweiht wurde, rollten Sonderzüge nach Puttgarden und Rødby. An Bord waren der dänische König Frederik IX., aber auch der deutsche Bundespräsident Heinrich Lübke und viele weitere Prominente. 4.500 Tauben sollen damals zur Feier des Tages in die Freiheit entlassen worden sein. Und Bundespräsident Lübke verkündete:
Die Zusammenarbeit der europäischen Nationen ist eine der wesentlichen Tatsachen, welche unsere Epoche formen. Die Vogelfluglinie, die wir heute einweihen, wird die Entwicklung guter, menschlicher, kultureller, wirtschaftlicher und auch politischer Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern wieder fördern. Sie ist eine Brücke, deren Pfeiler Deutschland und Dänemark sind und die ganz Skandinavien mit den übrigen Ländern des freien Europa verbindet.
Lange wurde danach auch über den Bau einer echten Brücke diskutiert. Inzwischen ist beschlossen, dass ein Tunnel bald Fehmarn und Rødby verbinden soll. Da die Bauvorbereitungen für das umstrittene Megaprojekt konkreter werden, ändern die Züge von Hamburg nach Kopenhagen ihre Route. Mit dem Fahrplanwechsel am 15.12. werden sie über Jütland fahren. Die Zeit der schwimmenden Züge über die Ostsee ist dann vorbei. Die Deutsche Bahn versucht, dieses historische Datum offenbar trotzdem klein zu halten und interessierte Journalisten auf Abstand zu halten. Denn Interviews während der Fahrt könnten die Fahrgäste stören, heißt es von der DB. Und so rollt am Ende auch kein Sonderzug in den Hamburger Hauptbahnhof, sondern der ganz normale silbergraue dänische Triebzug mit der charakteristischen Gummischnauze. Interviews mit dem DB-Personal sind während der Fahrt nicht gestattet. Doch den Schaffnern Peter und Frank ist die gedrückte Stimmung anzumerken.
Genießen Sie die Fahrt noch, schön. Ab morgen geht es nur noch über das Festland via Fredericia nach Kopenhagen.
Mit an Bord ist auch Malte Hübner. Der 31-Jährige pendelt normalerweise jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit, besitzt eine Bahncard 100. Heute Abend ist er aus Neugier dabei.
Ich glaube, auch die meisten Leute, die mit uns im Zug sitzen, die wissen gar nicht, dass es die letzte Verbindung mit der Fähre ist. Die freuen sich vielleicht, dass sie morgen 20 Minuten schneller über Flensburg fahren können und früher zu Hause sind, aber für die ist das eine normale Fahrt.
18 Kilometer lang soll der umstrittene Tunnel zwischen Rødby und Puttgarden werden. Frühestens 2028 könnte das Bauwerk fertig sein. Kritiker befürchten jedoch Schäden an Umwelt und Tourismus. Eine Absage des Tunnelprojekts wäre allerdings eine große Überraschung. Die Staatsverträge zwischen Deutschland und Dänemark sind schon lange unterschrieben. Mit dem Tunnel würden die Züge nur noch 2,5 Stunden von Hamburg nach Kopenhagen brauchen. Statt der heutigen knapp 4 Stunden und 45 Minuten. Aber jetzt geht es ein letztes Mal über die alte Route. Nach 90 Minuten erreicht der Eurocity 39 Puttgarden. Früher tobte hier das Leben, kreuzten sich Züge aus Skandinavien, Deutschland, Frankreich, Italien und anderen Ländern. Auch der US-Gitarrist Jimi Hendrix reiste zum Konzert auf Fehmarn kurz vor seinem Tod 1970 mit dem Zug über Puttgarden an. Doch die Zeit des europäischen Zugzirkus auf der Ostseeinsel ist vorbei. Der Bahnhof wegen des geplanten Tunnelprojekts schon lange verwaist, ebenso wie auf der anderen Bellzeit in Rødby. Immerhin, an diesem Abend haben sich ein paar Dutzend Schaulustige auf dem Bahnsteig versammelt. Am Nachbargleis wartet der Eurocity auf dem Weg nach Hamburg. Und dann rollt ganz langsam zum letzten Mal ein Zug in Richtung Kaianlagen. Im Schritttempo fährt der Dieseltriebzug in den mächtigen, hell erleuchteten Schiffsbauch der MS Prinzessin Benedikte. Die 6 Waggons passen gerade so rein. An der Schiffsklappe sorgt ein Dutzend Zugfans mit seinen Kameras für Blitzlichtgewitter.
It is a must, yes. It is what we call a scratch in our terms. It must be done.
Ganz oben auf dem düsteren Sonnendeck gönnt sich Alan mit seinem Bruder Ronan kurz darauf eine Dose Tuborg. Die beiden sind extra aus Dublin angereist. Einmal im Leben müsse man doch mit diesem Zug über die Fähre fahren, sagt Alan.
You have to do it once in your lifetime.
Auch Knut ist an Deck gekommen, ein Bahnfan aus Oslo. Er ist in seinem Hauptberuf genau wie Alan Busfahrer. Doch Züge seien das beste Verkehrsmittel und verbinden nicht nur Orte, sondern auch Menschen. Da sind sich Alan und Knut einig. Zwei Decks weiter unten herrscht reges Treiben. Passagiere aus Autos, LKWs, Bussen und dem Zug mischen sich im Trubel aus Parfümhandlung, überteuertem Schnellrestaurant und den vereinzelt aufgestellten Spielautomaten. Gleich ist die 45-minütige Schiffspassage vorüber. Bahnreisefan Malte Hübner steht schon bereit an der Treppe.
Also gerade unten auf dem Fahrzeugdeck standen eine ganze Menge erwachsener Leute rum und haben plötzlich angefangen, so ein bisschen zu weinen. Und haben sich alle drum gedrängelt, vorne die Flaggen an der Front des Zuges nochmal zu fotografieren und da irgendwie Selfies zu machen auf diesen einen Meter vor der Bugklappe und dem Zug. Das war ein bisschen emotional.
Da haben Leute geweint.
Ich habe nicht geweint.
Emotional ist auf jeden Fall auch Owe Lund. Der 61-Jährige fährt heute Abend den Zug aus dem Schiff heraus und dann noch einen Teil der Strecke auf der dänischen Seite. Seit 30 Jahren macht er das. Kollegen aus ganz Europa hätten ihn um diese Arbeit beneidet, wo man alleine einen Zug auf eine Fähre bringe. Traurig sei er, dass es nun zu Ende geht. Schließlich habe er auch viele Menschen kennengelernt, sagt Owe Lund.
It's very sad. That's a very special thing, where you can have a lot of experiences and also you meet a lot of people also. So it has been really, really good years. I'm sad. I'm very sad because this was the absolute last chance.
Owe Lund wundert sich, dass ausgerechnet jetzt die Bahnverbindung für die nächsten 10 Jahre geändert wird. Schließlich sei die Alternativroute über Jütland zeitlich zwar genauso schnell, aber auch 150 Kilometer länger. Und das sei mit Dieselzügen doch eine größere Umweltbelastung, wo alle gerade über das Klima diskutieren. Auch Tine und Jesper sind an Bord. Die beiden haben sich durch ihre Arbeit bei der dänischen Staatsbahn kennengelernt, verkaufen dort Fahrkarten. Für die Interrail-Reisenden sei doch die neue Route kein Problem. Auch wenn die Fähre natürlich ein anderes Erlebnis sei, sagt Tine. Den letzten Eurocity auf der Vogelfluglinie nutzt das Paar heute nur privat und reist vom Weihnachtsmarkt in Lübeck zurück. In Zukunft werde es kompliziert, von Kopenhagen dorthin zu gelangen, sagt Jesper. Und auch um die dänische Insel Lolland, über die der Zug gerade fährt, sorgt er sich. Die Gegend sei doch schon heute recht abgehängt. Nun müssten die Leute dort lange warten, bis der Zug zurückkehrt. Und später würde die Bahn nur noch durchbrausen.
Closing down this rail line doesn't help it. So it'll be a long wait for the people down there until that train connection. But then it's still like the trains will just rush through the area. And then I might say you could get a bit worried about those areas there.
Natürlich gibt es an diesem Abend auch einige Leute im DSB-Zug mit dem bequemen Sessel, denen das Aus der Vogelflugverbindung egal ist. Anderen geht es wie Ingrid. Die 56-jährige gebürtige Deutsche wohnt in der Nähe von Kopenhagen und hat erst kurzfristig davon erfahren, dass die Strecke mit dem nächsten Tag geändert wird.
Als ich es gehört habe, es war so ein kleiner Schock. Also es ist einfach, es ist ein Teil von meinem Leben faktisch. Also ich fahre öfter mal nach Hamburg, um Verwandte zu besuchen. Und irgendwie die Fähre gehört irgendwie dazu.
Um 22.25 Uhr erreicht der Eurocity 39 den Hauptbahnhof von Kopenhagen. Letzte Fotos werden an der Zugspitze gemacht. Eine Abschiedskapelle gibt es aber auch hier nicht. Die Jugendlichen, die gerade durch die riesige, altehrwürdige Bahnhofshalle ziehen, scheinen davon nichts mitzubekommen. Aus ihrem Ghetto-Blaster weht Musik herüber. Mamma Mia von ABBA.
Tja, eine nordeuropäische Ära endet nun also. Und wie wir einmal mehr sehen, der schnellste Weg muss nicht immer der schönste sein. Johannes Kulms, unser Korrespondent, berichtete von den Emotionen angesichts der letzten Fahrt der Vogelfluglinie. Nun eine junge österreichische Folkband aus dem Traunviertel in Oberösterreich. Federspiel nennt sie sich und Fichtwangerische, so heißt das Stück. Thank you. Nochmal zurück ins Erzgebirge. Das ist ja das Weihnachtsland schlechthin, wenn es an jeder Ecke leuchtet, der Duft von Glühwein und Grog über die traditionellen Weihnachtsmärkte strömt und die Bergparaden in Schneeberg, in Annaberg, Buchholz und Schwarzenberg viele Menschen anziehen. Dann sagen viele, ist es im Erzgebirge am schönsten. Wie dort einst in den Bergmannsfamilien Weihnachten gefeiert wurde, so wird es noch heute gehalten. Alles, was zum Brauchtum gehört, ob Schnitzereien, Musik, Gesang, hat seinen Sinn. Und so ist es auch beim Essen. Mein Kollege Joachim Dresdner stellt uns ein ganz spezielles Weihnachtsgericht vor, das Neunerlei. In der Mundart werden Sie das dann gleich anders hören, ja, zu hochdeutschen Neunerlei. Und damit kommen wir eben auch einmal kurz nach Seifen zurück.
Das Spielzeugdorf Seifen lockt mit seinem Spielzeugmuseum und mit Holzkunst nicht nur im Advent. Heinz Seidler, der frühere Bürgermeister, begrüßt mich.
Ich bin an sich Spielwarenmacher auch vom Beruf. Ne? Was anderes kann man ja in Seifen gar nicht sein. Ne? Alles, was Sie hier stehen und sehen, ob das eine Pyramide, muss der Spielwarenmacher bringen.
Seidler führt Gäste durch seinen Heimatort, spielt Akkordeon und erklärt die Zeremonie des Neunerlei. Wir sitzen uns in einem Landhotel gegenüber und tauchen zunächst in die Stimmung ein.
Weihnachten im Erzgebirge ist es nicht nur das Neunerlei, auch die Landschaft, was hier hergestellt wird, die beleuchteten Fenster, die schöne Landschaft, das ist der Höhepunkt.
Draußen wird es still. Manchmal glitzert Schnee, öfter bleibt es grün. Aus schiefergedeckten Häusern strahlt durch kleine Fenster helles Licht hinaus auf Straßen, Wiesen und Berge. In den Fenstern stehen neben den Schwibbögen gedrechselte Lichterbergmänner auf der einen und Lichterengel auf der anderen Seite. So viele, wie Söhne und Töchter im Haus leben.
Man geht am heiligen Abend in die Kirche zur Christmette, dann nimmt man Laterne mit. Wenn dann die Christmette an ist, zündet man in der Kirche das Licht an. In seiner Laterne, geht nach Hause. Das ist gleichzeitig dann das weihnachtliche Licht in der weihnachtlichen Stube. Und dann fängt man an mit dem Essen. 17 Uhr beginnt die Christmette, aber 18 Uhr sollen alle am Tisch sitzen, das Neunerlei genießen. Da hat man Kerzen angemacht, da dreht sich die Pyramide.
Das Kerzenlicht erhellt die Holzflügel der Weihnachtspyramide, bewegt den Drehteller mit den Figuren darauf und wirft rotierende Schattenbilder an die Stubendecke.
Also eine richtige, schöne, weihnachtliche Stube. Und es war immer ein Höhepunkt. Und da haben wir gemeinsam am Tisch gesessen und haben das Neunerlei gegessen. Die Mutter tut immer ein Gedeck mehr auflegen. Das könnte ja ein nicht angemeldeter Gast kommen. Christliche Familien sagen, das ist für den Heiligen Geist, der dann mit uns am Tisch sitzt.
Auf dem Tisch vor der Ofenbank stehen holzgefertigte Korendesänger mit schwarzen Umhängen und weißen Kragen. Daneben wacht das Räuchermännchen. Es wird gegessen und getrunken, beschert und gesungen.
Ja, singt immer auch gerne. Es gibt ein Heiligabendlied. Und da ist ein Vers drin. Wir haben an einer Lage gekocht, da wascht ein Sauerkraut. Meine Mutter hat sich hergeplaucht, die alte gute Haut. Die alte gute Haut, tra-la, tira-la-la, tra-la, tira-la-la, 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 tira-la-la-la-la.
9 verschiedene Speisen müssen es sein. Die Zahl 9 ist durch 3 teilbar, die 3 eine Glückszahl und so soll die Zahl 9 dreifaches Glück bescheren. Die Zusammensetzung der Speisen variiert von Ort zu Ort. Etwas sei überall gleich, erklärt mir Heinz Seidler.
Man muss am Heiligen Abend beim Neunerlei immer was essen aus der Luft, etwas auf dem Land und was aus dem Wasser. Diese 3 Elemente müssen vertreten sein. Ne?
Am Anfang sollte etwas Quellendes wie Linsen, Hagebutte oder Hirse auf den Tisch kommen.
Also das quellendes Gericht soll Wohlergehen, Gesundheit bedeuten, körperliches Wachstum für die Kinder und was ganz wichtig ist, fürs kleine Geld. Also wer mal viel Linsensuppe isst, hat man dann im nächsten Jahr immer die kleinen Münzen. Das erste Gericht hier, das Alins mit Bratwürstel. So, der nächste Gang ist Heringssalat, Selleriesalat, Brot und Salz. Heringssalat, jetzt haben wir das, was im Wasser rumschwimmt. Und Selleriesalat für Wohlergehen, Fruchtbarkeit.
Das Hauptgericht ist der Gänse- oder Entenbraten.
Hier gibt es also die Entenkeule. Also wir haben das dritte Element, die Luft jetzt, die Ente. Wir kommen dann zu den Klößen. Ja, Klöße sind da, dass man im nächsten Jahr viel großes Geld hat.
Ich frage Heinz Seidler, sagen Sie mal, muss jeder wirklich 9 Gerichte essen?
Das ist es doch gar nicht, sondern man muss 9 wichtige Zutaten essen. Das ist ganz wichtig.
Dazu wird meistens Bier getrunken, Kraft und Stärke, aber in Maßen, dass es nicht umschlägt, warnt Seidler. Zum Schluss was Süßes mit Heidel- oder Preiselbeeren oder Bratäpfel und Vanillesoße. Von Seifen fahre ich nun 50 Kilometer nach Annaberg-Buchholz, teilweise auf der touristischen Silberstraße, denn hier kommt alles vom Berge her.
Jetzt rechts abbiegen.
Die gut 600 Meter hochgelegene Berg- und Adam-Ries-Stadt ist geografischer Mittelpunkt und Hauptort der Montanregion Erzgebirge, die den UNESCO-Welterbetitel anstrebt. Im wuchtigen, sandgelben Rathaus am Marktplatz, unten links, ist der Ratskeller. Dort kommt alles auf einen Teller, alles vom Neunerlei. Es steht schon in der Adventszeit auf der Karte. Gastronomen wie Karl-Heinz Buschmann holten die familiäre Zeremonie des Neunerlei in ihre Gaststuben.
Das war ein richtiges Volkserlebnis, die Leute, die hier reingekommen sind. Und es wurde dann hier natürlich am Eingang schon eingewiesen. Ne? Hier am Erzgebirge ist alles Berdu oder Oba. Der Ob, ich war der Ob, meist CI. So, und dann hatte ich natürlich den entsprechende Kleidung an. Ja?
Wie Knecht Ruprecht stapfte er zur Seitentür herein. Vor der Fensterbank sitzend, einen der Schwibbögen im Rücken, erkenne ich Karl-Heinz Buschmann mit seinen blitzenden braunen Augen sofort. Den Ratskeller zum Neinerlei gab er vor 10 Jahren ab aus gesundheitlichen Gründen. Ruhiger geworden ist er wohl nicht. In der Adventszeit betreibt er auf dem Markt sein kleines mobiles Wirtshaus zum Neinerlei. Mir gegenüber Platz nehmend fragt er, wie ich denn auf ihn gekommen sei. Ich hatte gehört, er sei ein stadtbekanntes Original und könne mir berichten, wie einst und heute wieder das Neunerlei in einem Restaurant kredenzt wird, antworte ich. Darin ginge es vermutlich selbst zur Weihnachtszeit nicht gerade ruhig und familiär zu. Buschmann sagt, das Neunerlei könne auf einem Teller bestellt werden oder einzeln. Für Gäste, die diese Spezialität komplett genießen wollen, gibt es einen besonderen Porzellanteller. Der ist oval, mit 8 Einbuchtungen am Rand und einer größeren Einbuchtung in der Mitte für den Entenbraten oder die Gänsekeule. Und auf der Unterseite?
Unter den Teller habe ich noch Geld geklebt. Das bedeutet also im Erzgebirge, wenn zum Heiligabend Geld unter dem Teller liegt, geht ein das Geld im kommenden Jahr nicht aus. Also es muss unter jedem Teller ein Geldstück liegen, eine Münze.
Zu Hause bei Buschmanns wurde früher übers Jahr gespart, wurden Geld und Zutaten für diese Festtage zurückgelegt. Karl-Heinz Buschmann hatte 5 Geschwister.
Wenn die ganz geteilt war, das war ja dann genau geguckt, wer welches Stück kriegt. Weil wir ja so viele Kinder waren, kommt meistens der Bratapfel oder sowas. Ne? Aber ohne Vanillesoße, sowas. Bratapfel einfach auf den Ofen gelegt an der Seite. Ja?
Nach dem Heiligen Abend, nach dem Neunerlei, war es mit dem Essen nicht vorbei. Am nächsten Morgen gab es den Stollen.
Der wurde immer am ersten Weihnachtsfeier früh angeschnitten, wenn man von den Metten gekommen sei. Es war in der Kirche gegangen, und früh um 5 Uhr, wenn man um 6 Uhr von den Metten gekommen sei, wurde der Butterstollen angeschnitten.
Natürlich habe ich vom Neunerlei gekostet. Klies mit Schwammebrie, 3 Klöße mit geschnittenen Waldpilzen, wie selbst gesammelt. Schon das allein schmeckte köstlich.
Joachim Dresdner war das. Vielen Dank. Er ließ uns das Neinerla kosten. Und wir hören jetzt ein altes Schneeberger Bergmannslied nach überlieferten Vorlagen.
Schicht zu Ende, zur Sonne geht's nach auf, Freut euch Leid, Glück auf, Glück auf. Der Schicht zu Ende, zur Sonne geht's nauf. Freut euch Leid, Glück auf, Glück auf. Schicht. Und wenn's finster ist, du komm mal wieder vor Ort näher unner Grubenlicht. Kavingson kim dort nieder, der Schicht zu end, zur Sonn geht's nauf. Freut euch Leid, Glück auf, Glück auf. Der Schicht zu end, zur Sonn geht's nauf. Freut euch Leid, Glück auf, Glück auf. Doch nu wird bald Weihnachtszeit. Der Mettenschicht tut uns nicht schinden, viel tausend Lichter brennen fei, haller Schein tut allen künden, der Sonn steigt wieder am Himmel auf. Freut euch Leid, Glück auf, Glück auf, der Sonn steigt wieder am Himmel auf. Freut euch Leid, Glück auf, Glück auf.
Soweit, meine Damen und Herren, unser vorweihnachtlicher Sonntagsspaziergang. Die nächste Ausgabe dann in einer Woche am 29.12., kurz vor Neujahr sozusagen. Ich lade Sie dazu herzlich ein. Ja, was bleibt mir noch für heute? Ihnen zu danken fürs Zuhören und Ihnen eine frohe Weihnacht zu wünschen. Aus Osttirol singt uns nun noch das Försterquartett, ein Lied, das dort sehr bekannt ist und in der Weihnachtszeit gesungen wird. Zieht ein Stern übers Land. Andrea Stopp wünscht frohe Weihnachten aus Köln.
Circa Stern übers Land wird die Welt so schirm hoch, dass die finsterste Nacht uns nichts vorhoben kann. Dass die finsterste Nacht uns nichts vorhoben kann. Erfuhr der Vollkorn, wärmt mich das so gut. Wir feistle voll dir uns umwärmen tut. Wir feistle voll dir uns umwärmen tut. Für die